Wir wollen beten miteinander. Lieber Herr Jesus, was ist das für eine wunderbare Sache, Herr, dass wir dich bei deinem Namen nennen dürfen, Herr. Wir haben das eben in diesem Lied miteinander getan. Wir dürfen Yahweh zu dir sagen. Herr, dich bei deinem Namen nennen. Und heute Morgen schauen wir uns ein Gebet an, wo das einer deiner Diener auch so gemacht hat, als er ganz am Boden war, als er eigentlich in der Stunde seines Todes gewesen ist und auf viel Schwierigkeiten zurückblickte. Da hat er sich an diesen Namen geklammert und von dort kam Leben. Und dafür wollen wir dir danken, dass das auch für uns heute gilt. Du bist hier gegenwärtig in deinem Sohn Jesus Christus. Ja, wir dürfen Vater zu dir sagen und du hörst einen jeden von uns. Hab Dank dafür. Segne uns jetzt diese Zeit, die wir miteinander verbringen. Amen. Die großen Gebete der Bibel, heute Teil 5, und vielleicht ist es euch schon aufgefallen, im Grunde genommen sind es immer gar keine langen Gebete, also nicht quantitativ groß, sondern es sind kurze Gebete, aber es sind gewaltige Gebete von der Auswirkung her. Das sind Lebensgebete, die wir miteinander besprechen. Wir haben uns das Gebet von Jabes angeguckt, von Salomo, und heute nun das Gebet von Simson, ein Gebet voller Kraft und voller Power, aber auch hoffnungslos politisch inkorrekt und für uns gar nicht so leicht zu ertragen in unserer heutigen Zeit, wenn wir vom Neuen Testament her gucken, aber da ist wahnsinnig viel drin. Ich nehme euch mit hinein mit der Lebensgeschichte eines Mannes heute. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, vielleicht Mike Tyson, genau, ich weiß jetzt nicht, wer es war, aber congratulations, Sie sind schon etwas älter und sind in den 90er Jahren schon erwachsen gewesen. Das ist der Boxer Mike Tyson. Mike Tyson ist ein Ausnahmesportler gewesen. Er ist Iron Mike, die gefürchtete Powerfaust. Er hat in seiner Karriere etwas geschafft, das hat vor ihm noch keiner geschafft. 20 Siege am Anfang seiner Karriere durch K.O. gewonnen. Mit 20 Jahren auch gleichzeitig der jüngste Weltmeister, also Schwergewicht-Champion aller Zeiten. Und sein Leben sollte eigentlich jetzt so steil weiter bergauf gehen. Und ihr könnt euch denken, wie es so oft im Leben von Stars ist, die in jungen Jahren viel Erfolg hatten, es kam ganz anders. Im Grunde genommen ist er dann in den späten Jahren seiner beruflichen Karriere nur noch eine Karikatur seiner selbst gewesen. Der sportliche Tiefpunkt, vielleicht kennt ihr das, sein berühmter WM-Kampf gegen Evander Holyfield, wo er keine Chance hatte und sich deswegen entschied, Evander Holyfield das Ohr abzubeißen. Ja, kann man machen. War eine sehr blutige Angelegenheit und die Welt hat den Kopf geschüttelt. Was ist los mit diesem Mann? Und dann kamen Drogenexzesse dazu, viele Frauengeschichten. Und man hat herausgefunden, dass er sogar viele seiner Siege nur dadurch erringen konnte, dass er gedopt war. Und er wusste nur, wie man klug diese Dopingtests umgeht. Und ganz am Ende dann musste er auch noch wegen eines schweren Gewaltverbrechens in den Knast. Tja, Tyson. Mike Tyson, einer von diesen zahllosen Giganten, die unglaublichen Ruhm erlangten, um am Ende eigentlich nur als eine Hülle ihrer selbst zu enden. Das passiert nicht nur Sportlern oder Politikern oder besonders erfolgreichen Leuten, das passiert in deinem, in meinem Leben, das passiert in unserer Nachbarschaft. Ich glaube, bei den Stars gucken wir nur deswegen so gebannt hin, weil wir das Tragische dabei besonders empfinden. Ihr wisst, was eine Geschichte tragisch macht, ne? Tragisch ist eine Geschichte durch die Fallhöhe. Also je höher jemand in seinem Leben oder mehr Erfolg er hatte und je tiefer er fällt, desto tragischer empfinden wir eine Lebensgeschichte. Und nun sind wir bei der Geschichte heute von Simson angekommen und ich lese sie euch nochmal vor. Die letzten Stunden, muss man sagen, seines Lebens. Da packten die Philister Simson und stachen ihm die Augen aus. Und dann brachten sie ihn nach Gaza, wo er in Bronzeketten gelegt wurde und im Gefängnis den Mühlstein drehen musste. Aber es dauerte nicht lange und sein Haar begann wieder zu wachsen. Und eines Tages versammelten sich die Fürsten der Philister, um ihrem Gott Dagon ein Opfer darzubringen. Es wurde ein großes Freudenfest daraus und sie sagten, unser Gott hat uns den Sieg über unseren Feind Simson geschenkt. Alle Leute, die Simson sahen, lobten ihren Gott und sagten, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben, ihn, der so viele von uns getötet und unser Land verheert hat. Und in ihrer ausgelassenen Stimmung riefen sie schließlich nach ihm, weil sie ihren Spaß mit ihm haben wollten. Und Simson wurde aus dem Gefängnis herbeigeholt und musste für sie Späße machen. Sie stellten ihn zwischen die Säulen des Tempels. Und da sagte Simson zu dem Jungen, der ihn an der Hand führte, lass mich los und lege meine Hände an die Säulen, die das Haus tragen. ich möchte mich dort anlehnen. Und der Tempel war aber voller Menschen. Alle Fürsten der Philister waren da und auf dem Dach drängten sich 3000 Leute, Männer und Frauen, die Simson bei seinen Späßen zusahen. Und da rief Simson den Herrn an und sagte, allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. O Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, o Herr, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Und dann umfasste Simson die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seinem rechten, die andere mit seinem linken Arm und stemmte sich dagegen. Lass mich mit den Philistern sterben, rief er. Und er stemmte mit aller Kraft und da stürzte der Tempel über den Fürsten der Philistern und allen anderen Anwesenden ein. Und auf diese Weise tötete Simson im Sterben mehr als in seinem ganzen Leben. Was für eine krasse Geschichte, muss man erstmal sacken lassen. Ich nehme euch mal mit hinein, ich fange mal an mit der Ausgangssituation. Mit der Ausgangssituation am Mühlstein. Als Kind habe ich der Bibel im Bild Geschichten geliebt und dort gab es auch ein vergleichbares Bild wie dieses, was ich euch hier zeige. Was ist das für ein heftiger Moment oder für eine heftige Szene, die uns da geschildert wird? Ein starker Mann, ein Held, der ein Leben lang gewohnt war, andere zu führen und die Kontrolle über sein Leben zu haben, ist geblendet, ist in Schwachheit, ist in Ketten gefangen, muss von einem Kind geführt werden und zur Belustigung wird er rausgebracht für die Leute. Was ist das für eine Demütigung? Das ist mir schon als Kind klar geworden, wie schrecklich diese Geschichte eigentlich ist. Simson, der war am Boden. Ein Mann am Ende. Ich kenne einen, oder habe gehört von einem Psychiater, der mit seinen Leuten, wenn die zum Erstgespräch kommen, der benutzt so das Boxgenre, um die einzustufen. Der fragt die Leute, okay, wenn dich jetzt jemand anzählt, ne, von 1 bis 10, wo stehst denn du in deinem Leben gerade? Bei 5, bei 6, bei 7? Ne, also wie ein Boxer, der angezählt wird. Fand ich ganz gut. Ich glaube, Simson war bei 9. Eigentlich vielleicht schon bei 10. Überwältigt, verraten, geblendet, alleingelassen, sitzt er in Ketten gefangen in diesem Moment. Und sein Leben hätte ganz anders verlaufen sollen. Das ist das Tragische. Bei seiner Geburt wurde über Simson das Gelübde der Nasiräer ausgerufen. Das bestand darin, dass er kein Alkohol trinken sollte, dass er sich von allem Unrein fernhalten sollte und was mir besonders gefällt, dass er sich nicht die Haare schneiden durfte. Mache ich ja auch schon seit Jahren erfolgreich nicht. Ich warte immer noch auf die besondere Kraft, die kommt. Simson war eigentlich dazu bestimmt, Israel als Richter zu führen. Und ihnen zu helfen gegen die militärisch übermächtigen Philister. Aber er war eben mehr als ein gewöhnlicher Anführer, sondern Gott gab ihm unglaubliche körperliche Kräfte. Und wenn man sich diese Geschichte anguckt, dann kann man nur denken, man hat es mit jemandem aus dem Marvel-Universum zu tun. Also mit der Spinne oder mit Batman, das ist Wahnsinn. Also Simson, der hat so eine Power, der schafft alles. Als wäre er als Kind in den Zaubertrunk gefallen. Eine Ein-Mann-Armee, mit der Israel die Philister in Schach halten konnte. Der Löwentöter, der Stadttoraussäber, Felder mit Fuchsschwänzenverbrenner, der Eselsknochenschläger. Also ist es wirklich Wahnsinn. Aber die Bibel verheimlicht uns auch bei den Heldengeschichten niemals die zweite Seite von Personen. Und das schätze ich an der Bibel so. Simson hatte eine zweite Seite. Und diese zweite Seite, die wusste irgendwann nicht mehr, wo die Kraft eigentlich herkam, die Gott ihm gab. Denn die Haare und die anderen Zeichen der Nasiräer, das waren ja nur äußere Manifestationen der Kontrolle Gottes in seinem Leben. Also Gott wollte durch Simson besonders viel bewirken für Israel und für sein Volk. Und Simson bekam dafür die Kraft und diesen Zusammenhang, den hat er irgendwann nicht mehr gehabt. Wofür Gott ihm diese Kraft gab. Er war zwar unabhängig und stark und alle drehten sich nach ihm um, wenn er vorbeiging, aber er vergaß eigentlich, worum es ging. Er reagierte oft viel zu impulsiv. Rache spielte in seinem Leben eine große Rolle. Und es gelang ihm die ganze Zeit über nicht, mal andere Leute mitzunehmen auf seinem Weg für Israel. Also das lesen wir von keinem anderen Richter oder König, dass er es nicht schaffte, Leute um sich zu scharen. Simson, das war so eine Ego-Tour. Leider. Auch seine eigene Familie brüskierte er immer wieder. Simson tat, was Simson wollte. Und seine größte Schwäche waren die Frauen. Da ist er nicht der erste Mann, bei dem die Frauen die größte Schwäche sind. Aber bei ihm war es eben auch so. Bei erfolgreichen Leuten wird gern so bei solchen Dingen ein Auge zugedrückt, oder? Ja, das ist das, was gerade die Frauen auch in der MeToo-Bewegung anmahnen, und sie haben damit völlig recht. Bei erfolgreichen Männern wird schnell ein Auge zugedrückt, muss man nicht so eng sehen. Aber Gott interessiert sich nicht dafür, was halt so Mainstream ist und was ein erfolgreicher Mann in Politik oder Wirtschaft oder so macht, sondern er erwartet von seinen Leuten einwandfreies Verhalten. Gott schaut seine Leute ganz besonders streng an und möchte, dass sie tatsächlich wirklich in der Heiligung leben, dass sie Vorbilder sind in dieser Welt. Und Simson mag ja all diese anderen Sachen eingehalten haben. Zum Beispiel, dass er nicht zum Friseur ging. Chapeau. Aber er hat wichtige andere Dinge nicht gemacht. Und das war nicht gut. Weder für das Volk Israel, noch für ihn selbst, noch für die Frauen, mit denen er zu tun hatte. Und dann traf Bonnie Clyde oder andersrum. Und dann traf Simson dann auch noch auf Delilah. Da hatten sich die zwei Richtigen kennengelernt. Und Simson hat sich wirklich unsterblich in sie verliebt. Er hat ihr alles verziehen. Aber Delilah hat ihn am Ende verraten und in die Situation gebracht, in der er dann am Ende ist. Und zwar für 1100 Silberstücke, umgerechnet würde man vielleicht heute etwa sagen 70 bis 100.000 Euro. Also ein schönes Sümmchen Geld, das sie sich ja zahlen lassen. In der Luther-Übersetzung übersetzt Luther das an einer Stelle super. Er spricht davon, dass Delilah Simson nutzlos machte. Das finde ich eine krasse Formulierung. Also, es war gar nicht alles gelogen zwischen den beiden, aber das war keine gute Beziehung. Sie machte ihn nutzlos, das heißt, sie brachte ihn von seiner Bestimmung weg. Er folgte Gott nicht mehr richtig nach. Andererseits war er für sie auch ein schlechtes Vorbild. Also es war eine ungute Beziehung und die beiden kamen immer weiter weg zusammen von dem, was Gott eigentlich für ein Leben will. Ich habe eine biografische Notiz gelesen von Manfred von Richthofen. Ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt. Das war der Rote Baron im Ersten Weltkrieg, der Kampfflieger. Und von dem wird mal erzählt oder wird beschrieben in der Geschichtsforschung, wie er am Ende abgeschossen wurde. Und zwar folgte er dem Feind mit seinem berühmten Flugzeug zu weit dem Feind ins feindliche Gebiet. Er wollte nicht aufgeben. Er flog dem Feind immer weiter hinterher. Er wollte den Abschuss. Und dann haben ihn zwei Kanadier ruckzuck über feindlichem Gebiet abgeschossen. Das kann auch Christen passieren, sowas. Das kann auch uns passieren, dass wir einfach immer wieder denken, wir könnten uns das erlauben. Ich glaube, das Problem bei Simson war so ein Stück weit, dass Gott bei ihm auch geduldig war. Und dass er immer wieder dachte, ich habe ja eine besondere Aufgabe und eine besondere Rolle, das kann ich machen. Mal gucken, wie weit wir gehen, ne? So die Grenzen austesten. Aber dann irgendwann war er so weit draußen über feindlichem Gebiet, da war es zu spät und dann kam der Abschuss. Das ist eine ernste Botschaft heute Morgen, ich weiß. Aber es ist immer wieder wichtig, auch die Bibel macht das. Sie warnt uns vor den Auswirkungen von Sünde. Und wir müssen klar eine Position und nach Prinzipien auch entscheiden und auch genau und realistisch in unser eigenes Leben gucken, wie das aussieht im Umgang mit Pornografie. Wie wir unsere Beziehungen leben. Oder ob wir ehrlich sind in unserem Beruf. Wie wir mit Geld umgehen. Am Ende bringt die Sünde Simson dazu, ein Mann, für den Gott solche Pläne hatte, dass er an einem Mühlstein sitzt und die Arbeit eines Esels macht. Ist euch das aufgefallen? Das ist das Problem. Am Ende sitzt er an einem Mühlstein und tut die Arbeit eines Esels und dreht sich endlos im Kreis. Das ist wirklich traurig. Und Gott möchte nicht, dass das Leben von Leuten, die mal eine Berufung hatten, so enden muss. Aber jetzt passiert was Großartiges und das ist einer der wichtigsten Verse in diesem Text. Sein Haar wuchs wieder. Der Vers gefällt mir richtig gut. Das ist mein Lieblingsvers in der Geschichte. Seine Haare wachsen wieder. Und dieser Vers, der hat ja eine viel tiefere Bedeutung, als dass er jetzt nur wieder längere Haare hatte. Sondern es geht um mehr als um seine Frisur. Es geht darum, dass er zur Besinnung kam. Dass in diesem Gefängnis, in dem er nun sitzt, in diesen dunklen Tagen und Nächten, nicht nur seine Haare wieder wachsen, sondern dass er zur Besinnung kommt, dass er zur Einsicht kommt und begreift, woher eigentlich das alles kam, was er vorher an seinem Leben hatte und worin eigentlich nochmal seine Aufgabe bestand. Und das ist der Wendepunkt in seinem Leben. Das Haar wächst wieder langsam. Wusstet ihr, dass unser Haar tatsächlich jeden Tag 0,3 bis 0,5 Millimeter wächst? Und nach einem Jahr ist es zwischen 11 und 18 Zentimeter gewachsen. Also das dauert ein bisschen. Und so ist es manchmal auch im Leben von Menschen. Es braucht eine Zeit, bis der Heilige Geist uns deutlich macht, wo die Sünde in unserem Leben ist und welche Auswirkungen sie hat, wie bitter das eigentlich ist, und dass wir dann wirklich umdenken und in einen neuen Anfang mit Gott machen. Deswegen mutet Gott uns manchmal auch so Zeiten zu, so schwere Zeiten, auch in denen wir wirklich am Mühlstein sitzen müssen. Aber das ist jetzt toll zu sehen. Also in diese Phase hinein kommt Simsons Gebet. Und das betet er nicht mehr als Superheld, auch nicht als Weibeheld oder Maulheld, sondern er betet das als ein reumütiger Mann, der weiß, ich kann eigentlich gar nichts mehr erwarten von Gott. Ich habe ihn enttäuscht, aber jetzt bin ich bereit, mich ganz nach seiner Hilfe auszustrecken. Das ist es, was wir hier erleben. Er ist jetzt zwar blind, aber interessanterweise sieht er viel mehr, als er vorher gesehen hat. Vorher hat er alles gesehen. Er hat die Weinberge gesehen, die er besitzen wollte, die Philisterinnen, die er toll fand. Er hat alles Mögliche gesehen. Jetzt sieht er gar nichts mehr, aber dafür sieht er das Entscheidende, und zwar den lebendigen Gott. Nach dem fragt er, und in diese Dunkelheit kommt plötzlich Licht. Durch diese Erkenntnis, Gott ist ja bei mir, er hält mich in der Hand, jetzt, selbst jetzt in diesem Moment. Und jetzt schauen wir uns dieses Gebet kurz an, was er hier gebetet hat. Es ist ein verzweifeltes Gebet, aber das ist auch kein Wunder. Es ist ein Gebet in der Todesstunde. Es gibt nicht viele Gebete in der Bibel, die zum Zeitpunkt des Todes einer Person gesprochen wurden. Von Jesus haben wir ein paar Gebete. Wenn ihr die jetzt vergleicht, die von Simson und von Jesus, dann seht ihr die Qualitätsunterschiede. Aber Simson war, also Jesus war natürlich auch unser Herr und er war der Sohn Gottes. Simsons Gebet ist trotzdem ein gutes Gebet, auch wenn es sehr menschlich ist. Aber wir können dennoch eine Menge daraus mitnehmen. Deswegen schauen wir es uns kurz an. Das erste ist, ein mächtiger Herr, erinnere dich an mich. Ihr müsst euch vorstellen, in diesem Moment, wo er das betet, schreien viele tausend Menschen in diesem riesigen Tempel den Namen Dagon. Und sie freuen sich über den Sieg über Israel. Und der Name Gottes wird in den Schmutz getreten und verlacht. Und der Held Gottes wird mit soll Tricks vorführen, wahrscheinlich auf der Harfe spielen. Es ist ein Moment der schwersten Demütigung. Und jetzt ruft er den wahren Namen Gottes aus. Herr, Herr, hat Luther übersetzt, Yahweh, weil die Juden ja den Namen Yahweh nicht aussprechen. Herr, Herr. Nur einer in diesem riesigen Tempel, der den richtigen Namen ausruft. Und ihr müsst die Motivation sehen, in der er das tut. Wir hören hier nichts mehr davon, dass jetzt Simson Gott Vorwürfe macht und sagt, wie konntest du mich hierher bringen? Da ist er längst drüber hinweg. Simson weiß, dass er zu Recht da ist, sondern er ist jetzt erfüllt davon, Gott Recht zu verschaffen. Jetzt wenigstens im letzten Moment seines Lebens etwas Gutes noch zu bewegen. Und so muss man auch verstehen, was er jetzt sagt. Er sagt, erinnere dich an mich. Erinnere dich an mich, Gott. Ich kann mir vorstellen, dass so, oder wir wissen das ja auch von Stars oder von anderen Sternchen, die sehr erfolgreich waren, für die ist immer sehr wichtig, dass sie viele Follower auf Instagram haben, ne? Dass viele Leute sie bewundern, dass sie die Anerkennung von Menschen bekommen. Man möchte, dass sich Leute an einen erinnern. Das ist uns wahnsinnig wichtig. In diesem Moment interessiert es Simson überhaupt nicht mehr, dass sich Menschen an ihn erinnern. Er hat ein ganzes Leben damit verbracht, dass die Leute sagten, super Simson, und was bist du für ein toller Hecht, interessiert nicht mehr. Er ist am Boden angekommen, sondern das Einzige, was ihn jetzt noch interessiert, ist, was Gott über ihn denkt. Erinnere dich an mich, Gott. Ich weiß, ich verdiene es nicht, dass du dich an mich erinnerst. Also er hat nicht daran gezweifelt, dass Gott ein gutes Kurzzeitgedächtnis hat. Er wusste, Gott kennt ihn. Er will damit sagen, du müsstest mich eigentlich vergessen, weil ich mich so schlecht verhalten habe dir gegenüber. Bitte erinnere dich doch an mich, das ist mir jetzt das Einzige, was mir wichtig ist. Erinnere dich am Ende meines Lebens an mich und vergiss mich nicht. Und wenn ihn überhaupt irgendeine Erinnerung beschäftigt, dann ist es sein geistliches Vermächtnis. Wir sind in Gedanken auch alle sehr viel damit beschäftigt, okay, was werden wir auf unserem Leben machen? Werde ich erfolgreich sein? Eine tolle Person heiraten? Beruflich erfolgreich sein? Aber wenn wir am Ende des Lebens sind, interessiert eine Frage vorrangig, nämlich kann unser Leben vor Gott bestehen? Und Simson sitzt in Ketten und im Blut und Schweiß seines Lebens und sieht, dass er nicht mit einem Deut bestehen kann. Dass alles Mist war. Und dass er jetzt am Ende Gott nichts mehr zu bringen hat. Das ist bitter. Und deswegen sagt er das, Gott, bitte erinnere dich an mich. Jemand hat mal gesagt, wenn wir den Herrn bitten müssen, an uns zu denken, dann sind wir wahrscheinlich sehr weit von ihm entfernt. Das ist alles dran. Weil natürlich erinnert sich Gott an uns. Das ist nicht die Sache. Die Sache ist, dass er uns so weit entfernt vorkommt. Und das ist es, was Simson hier bittet. Er bittet Gott darum, dass er ihn wieder annimmt und dass er sich seiner erinnert. Es gibt ein Gebet in der Bibel, was ganz ähnlich ist. Und das ist das Gebet vom Schächer am Kreuz, Lukas 23, wo der Verbrecher am Kreuz zu Jesus sagt, erinnere dich an mich, wenn du in mein Reich kommst. Und Jesus sagt zu ihm, jetzt in diesem Moment, wo du das sagst, ist die Sache schon erledigt. Wir werden uns wiedersehen morgen. Du wirst in der Ewigkeit sein. Wisst ihr, was das für eine geniale Aussage ist? Und die brauchte Simson gerade. Diese Aussage ist egal, ob du in deinem Leben viel Schlechtes hast. Du kannst sogar wie Simson am Ende selbst verschuldet in so einer Ausweglosigkeit gelandet sein. Das ist alles nicht wichtig. Unsere Leistung ist nicht wichtig. Du brauchst nur den Namen Jesus und du wirst mit ihm im Paradiese sein. Das ist der Geist, in dem Simson das hier betet. Und jetzt geht's weiter. Jetzt sagt er, gib mir noch einmal meine Kraft. Was ist das für ein geniales Gebet? Alle, die schon ein bisschen älter geworden sind oder vielleicht eine Krankheit haben, wissen, dass man so ein Gebet manchmal beten muss. Gib mir noch mal meine Kraft. Aber hier ist es schon was Besonderes, denn ich sag mal, Simson war ja der Obelix des Alten Testamentes. Der hatte immer Kraft zur Verfügung. Kraft war nie sein Problem. Sein Problem war eher, was macht man mit der Kraft Vernünftiges? Aber Kraft hatte er immer. Und er war stolz auf seine Kraft. In Richter 13 und 14 müsst ihr mal schauen, wie oft das Wort Kraft vorkommt. Also davon hatte Simson wirklich ausreichend. Das Problem war nur, er hat sie zu oft verschwendet. Und jetzt am Ende seines Lebens hat er in diesem wichtigen Moment, vielleicht im Wichtigen seines Lebens, keine Kraft mehr zur Verfügung. Jetzt kapiert er, ich verfüge ja gar nicht darüber. Das war ja gar nicht meine Kraft. Als ich das so für mich nochmal klar machte, war es mir jetzt, wenn Gott mir nochmal so einen Spiegel vorhielt. Wir glauben immer, dass wir sind gesund und kräftig und wir hätten Kraft und wir hätten noch viel Zeit. Leute, unsere Kraft ist geliehen. Und es wird der Moment kommen, da hast du keine Kraft mehr. Und dann musst du dir darüber klar werden, woher du Kraft bekommst. Und zum ersten Mal vielleicht, sicherlich nicht, das hat Simson schon vorher verstanden, aber nach langer Zeit mal wieder versteht Simson, dass seine Kraft ja von Gott kam. Es war nicht seine eigene. Und dass er sie eigentlich nicht gut eingesetzt hat. Und jetzt am Ende nicht nur er sich selbst in Schwierigkeiten bringt, sondern auch noch Gottes Ehre in den Dreck getreten wird, weil er ein schlechtes Vorbild gewesen ist. Die Dagon-Rufe halten durch und über seinem Leben, als wäre es nicht Gott gewesen, der ihn berufen hätte. Ist das nicht bitter? Und das wird ihm in diesem Moment deutlich. Und jetzt steigt eine Wut in Simson auf. Und das ist jetzt echt ein menschliches Gebet. Und wir fragen uns, darf man sowas beten? Aber er sagt, Herr, gib mir noch einmal meine Kraft, dass ich mich rächen kann für meine beiden Augen an den Philistern. Jetzt muss ich ein paar Sachen dazu sagen. Erstens, Rache ist nach dem Neuen Testament. Und wenn Jesus in dieser Geschichte mit dabei gewesen wäre, hätte er zu Simson gesagt, Rache ist nicht gut. Rache ist die Waffe des Feindes. Wenn du von der Kraft oder von der Rache, vom Rachegedanken infiziert bist, kann da nichts Gutes dabei rauskommen. Und das hat Paulus eben auch gesagt, Gott, dass nämlich Gott gesagt hat, die Rache ist mein, spricht der Herr. Mach das nicht. Aber gleichzeitig wissen wir alle auch aus unserem eigenen Leben, Rachegedanken sind in uns drin. Sie gehören zu unserem täglich Brot. Und Simson hat gar nicht mehr die Kraft oder die Absicht, das jetzt zu verschweigen. Die haben ihm seine Augen genommen. Und die haben das Volk Israel in Sklaverei geführt. Und jetzt machen sie den Namen Gottes klein in dieser riesigen Halle. Manchmal sind Rachegedanken in unserem Leben. Ich weiß nicht, was du erlebt hast, was dir Menschen angetan haben. Und wisst ihr, wo die Rachegedanken hingehören? Zu Gott. Das ist der Punkt. Und genau das macht Simson richtig. Er möchte sich rächen für seine beiden Augen, aber er weiß, er kann es ja gar nicht mehr. Das kann ja nur Gott tun. Und es ist ja auch Gott, der am Ende die Säulen einstürzen lässt. Es ist nicht Simson. Wenn man das richtig übersetzt, Hebräisch, müsste man eigentlich die Übersetzung folgendermaßen, würde folgendermaßen lauten, er bittet darum, dass er sich für eines seiner beiden Augen wenigstens selber rächen darf. Das finde ich ist eine tolle Sache, dass wir da einsteigen können in das jüdische Denken oder so, wie das Simson wirklich gemeint hat. Es geht ihm im Grunde genommen nicht nur um eine persönliche Rache. Es geht ihm um Rache an dieser scheiß Sünde, die ihn dahin gebracht hat. Es geht ihm um Rache an diesem falschen Göttern, den die Leute da preisen und loben. Und Dagon ist austauschbar. Heute heißen unsere Dagons anders. Ist das Geld oder was weiß ich was. Es geht ihm um die Ehre Gottes. Das ist der Punkt in dieser Geschichte. Aber es ist menschlich. Es ist kein gutes Gebet. Aber es geht ihm um die Ehre Gottes und er wünscht sich, dass diese Ehre wiederhergestellt wird. Und das Interessante bei dieser Sache ist, dass Gott ihm tatsächlich dieses Gebet positiv beantwortet. Und so stehen wir eigentlich am Ende dieser Geschichte ein bisschen sprachlos da, weil ganz ehrlich, wenn man das als jemand liest, der die Bibel nicht kennt, der sich mit Glaubensfragen noch nie beschäftigt hat, der sagt, ihr seid ja verrückt. Das ist ja Terrorismus, was der da macht. Und Gott erlaubt ihm das auch noch. 3000 Menschen sterben an diesem Tag und das soll eine gute Nachricht sein. Das ist doch Rache. Das ist doch nichts Gutes und ihr habt recht. Da ist was Wahres dran. Ich meine, wenn man damals ein Israeli gewesen ist, dann weiß man, was die Philister den Israelis angetan haben und dass das Leben manchmal hart ist. Und doch ist es ungerecht. Vom Neuen Testament her würde Jesus uns immer sagen, so soll eine Geschichte nicht ausgehen. Aber genau deswegen ist es so toll, dass ich zum Schluss über Jesus sprechen darf zu euch. Simson war nur eine Vorschattung von Jesus. Und darin liegt eigentlich das Große überhaupt an Simson und auch an seinem Gebet. Im Neuen Testament wird jemand noch einmal eine Hinrichtung durchleben und das ist Jesus von Nazareth, wo es ganz anders sein wird. Diese beiden haben unglaublich viel gemeinsam, obwohl sie von ihrem Charakter sicherlich getrennt sind. Man kann Jesus nicht vergleichen mit Simson. Aber von ihrem Typen her sind sie ganz ähnlich. Auch Jesus wurde verraten, auch Jesus wurde hingerichtet, auch Jesus musste ins Leid gehen. Aber was hat er getan? Er hat für seine Feinde gebetet. Als Sohn Gottes. Und dann ist er am Kreuz von Golgatha gestorben, und zwar für die Schuld der ganzen Welt, für dich und für mich. Er nahm das Leid auf sich selber, der Sohn Gottes. Ich rede hier von Gott selbst. Nahm das Leid auf sich selbst. Da starben nicht 3000 andere, sondern in der Apostelgeschichte lesen wir, dass 3000 Leute danach zum Glauben kamen. Wisst ihr, es ist derselbe Geist im Alten Testament wie im Neuen Testament. Es ist derselbe Gott, der hier handelt. Und er hatte auch schon damals im Sinn, dass er nicht den Tod des Sünders möchte. Wir sind ja die Philister in der Geschichte. Wir sind ja die eigentlich aus den Völkern, aus den Heiden, aus den Nationen. Wir wurden von Christus befreit durch das, was er am Kreuz von Golgatha getan hat. Gott hat die Strafe auf sich selber genommen und hat aufgehört, uns Menschen zu bestrafen. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Und das ist da, in dieser Geschichte des Alten Testamentes. Und Simson wusste es noch nicht, aber das ist das, worin die größte Erfüllung seines Auftrags liegt. Ich habe mir am Ende die Frage gestellt, ja, hat Simson seinen Lauf erfüllt? Simson selber wird vielleicht gedacht haben, naja, ich habe am Ende zumindest noch ein paar Feinde mitgenommen. 3000 sind gestorben, das wird vielleicht meinem Volk Israel geholfen haben. Aber eigentlich hat er gedacht, ich habe es nicht geschafft, ich habe meinen Lauf nicht erfüllt, ich bin gescheitert. Aber vom Neuen Testament her können wir sagen, er hat ihn erfüllen können. Und erfüllen dürfen, weil er vorbereitet hat, was in Christus wirklich geschehen ist. Nämlich, dass der Tempel im Vorhang zerrissen ist und dass wir frei werden können durch die Gnade und dass die Liebe am Ende siegt. Das ist das Gebet des Simson gewesen. Und ich möchte dich heute einladen, dass du diese Ambivalenz und diese Spannung bei Simson aushältst. Simson war ein genialer Mann Gottes. Das war die eine Seite an ihm. Er war jemand, der in den Ring gestiegen ist und der als Vorbild leben wollte. Und deswegen wird er auch zu den großen Glaubenshelden gezählt im Hebräerbrief. Aber er ist auch auf die Schnauze gefallen. Er ist im Ring auch hingefallen. Aber am Ende hat Gott aus seinem Leben etwas gemacht. Er ist wieder aufgestanden. Und Gott hat aus seinem Leben etwas gemacht, sodass er am Ende zu diesen Vorläufern Jesu gezählt wurde. Und das ist das Große an diesem Gebet. Ich bete noch zum Abschluss. Lieber Vater, ich danke dir für diese Geschichte. Und du weißt, wer von uns das heute Morgen brauchte. Herr, wir haben heute einen harten Text gehabt und es ging heute um Sünder. Aber vielleicht sitzen heute Morgen so richtige Sünder hier. Und vielleicht sitzt heute Morgen jemand hier, der auf dem Boden des Glases angekommen ist, wo schon bis 9 gezählt wurde vom Ringrichter. Und dann ist diese Geschichte von Simson für uns einfach ein Weckruf. Dass wir erkennen, wer du bist. Ja, wir bekommen von dir alles, was wir brauchen. Wir bekommen alle Kraft. Und es lohnt sich, gehorsam zu sein. Und es gibt einen Neuanfang. Und die Haare können wieder wachsen. Und wir können unseren Weg wieder einschlagen mit dir in die richtige Richtung. Und dann wirst du aus unserem Leben noch was machen, wie du es aus dem Leben von Simson gemacht hast. Und dafür möchte ich dir einfach danken. Und ich möchte dich bitten, dass es nicht bei Worten bleibt, sondern dass Leute das machen. Dass sie neu anfangen, heute Morgen mit dir. Amen.